Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist es?
Ja, wie immer, am liebsten Jod, ne? Und selbst?
Ja, muss. Aber wir sind ja auf der Zielgeraden der Vorlesungszeit und damit auch am Ende des humangeografischen Grundlagenmoduls Bevölkerung und Stadt. Da steht in dieser Woche die Klausur an, wenn ich mich da richtig entsinne.
Ja, stimmt, das ist neu. Es gibt nicht mehr diese große Modulklausur für die Grundlagen, sondern jetzt zwei kleine quasi, ne? Jeweils Bevölkerung, Stadt und ich vergesse mal, wie das andere heißt.
Ja, genau. Wir haben da jetzt zwei Module rausgemacht aus dem einen großen.
Ja.
Und alle, die jetzt die Klausur schreiben, fragen sich, warum man nicht lieber doch nur eine Wissensabfrage am Ende der Grundlagenmodule macht. Aber gut.
Ja, man kann es halt nie allen recht machen, ne? Das verstehe ich auch. Aber viel wichtiger, eben jetzt wieder Küben hier, ne? Das können wir am besten. Was machen wir eigentlich mit diesem angebrochenen Semester?
Ja, ich hätte da tatsächlich noch so eine halbgare und zu Ende zu führende Folge der Stadtentwicklung offen.
Ah, ja, stimmt. Da war doch was, ne? Wir waren ja bei den Griechen, den Römern, im Mittelalter, in der Neuzeit und ne, ich glaube, wir waren sogar Industrialisierung bis zur hier. Charta von Athen. Das heißt, es fehlen jetzt nur noch die letzten 50 bis 100 Jahre irgendwie so, ne?
Stimmt, und die machen wir heute.
Ja, in einer Folge.
Ich werde es versuchen.
Okay, ich stopp die Zeit. Dann mal los. Ich würde dich noch mal bitten, bevor du hier, ich sehe schon, du setzt an mit einem großen Monolog, würdest du doch einmal ein bisschen Wiederholung uns gönnen, vor allem für uns deine Menschen. Da war doch hier Le Corbusier, Charta von Athen. Le Corbusier, das hat quasi 1933 ist die Charta von Athen entstanden. Kannst du das einfach nochmal da ansetzen?
Ja, genau. Charta von Athen, Griechenland, das sind nicht griechische Städte. Le Corbusier ist ein Name, an den sich der ein oder andere sicherlich noch erinnern kann. Und der hat 1933 tatsächlich, oder unter seiner Federführung, muss man sagen, ist diese Charta von Athen entstanden.
Hier Hochhäuser im Stadtkern, rechtwinklige Straßen etc. Ne?
Genau, der war das. Ja. Und 1933 gab es den vierten Kongress Internaux de Architecture Moderne oder so ähnlich, wenn mein Französisch mich nicht ganz verlassen hat, das nicht vorhanden ist. Das war ein internationaler Städtebaukongress, zu dem zahlreiche Länder tatsächlich ihre Abgesandten geschickt haben. Und dieser Kongress sollte eigentlich in Moskau stattfinden, aber weil die Sowjetunion schon zum dritten Kongress keine Teilnehmer geschickt hatte und auch dann vor diesem vierten Kongress noch ein Bekenntnis zur sozialistischen Stadt forderte, wollte eigentlich keiner so richtig mehr nach Moskau.
Und dann hat man also einfach so den ganzen Kongress nach Athen verlagert?
Einfach nicht und auch eher improvisiert und auch nicht so richtig nach Athen.
Ja, jetzt komme ich nicht mehr ganz mit.
Ja, das verstehe ich. Der Kongress sollte eigentlich auf einer Schiffspassage von Marseille nach Piräus stattfinden.
Ah, und die Herren wussten, wie man es sich gut gehen lässt. Und ich gehe davon aus, das waren doch Herren, oder?
Ja, sicher, das waren Herren. Und die fanden aber dann das Schiff irgendwie doch für einen Kongress nicht so ganz geeignet, sodass man dann den eigentlichen Kongress an mehreren Orten in Griechenland abgehalten hat. Aber die Schiffspassage gab es natürlich trotzdem.
Ja, natürlich hier. Mondän, ne?
Genau. Andererseits, so Anfang des 20. Jahrhunderts, war ja jetzt so ein Schiff auch noch ein übliches Verkehrsmittel. Vielleicht brauchen aber auch einfach gute Ergebnisse einen guten Arbeitsrahmen. Und das Ergebnis war eben diese Charta von Athen. Ich habe schon gesagt, jetzt 1933 erarbeitet, auf dem Kongress beschlossen und dann aber erst 1941 veröffentlicht. Manche sagen auch 1943 von eben Le Corbusier, allerdings anonym, so als Manifest. Und ich habe es nicht so hundertprozentig verifizieren können, aber einige Quellen sagen, dass es tatsächlich 95 Thesen oder besser Leitsätze waren, die Reformation lässt grüßen.
Kommunistisches Manifest und 95 Thesen von Luther, stark zusammengeführt, Manifest und Thesen, 95, ja klasse. Ja, by the way, was waren denn die Leitsätze? Jetzt mal wieder ein bisschen ernster bei der Sache. Also wie stellte man sich damals so die moderne Stadt vor?
Ja, vor allem sollte die nicht mehr eins sein, nämlich verflochten miteinander. Also im Kern der Charta gibt es vier Grundfunktionen: Wohnen, Arbeiten, Erholen und Bewegen. Und die sollten schön geordnet nebeneinander liegen in der Stadt.
Ist jetzt mit Bewegen dann quasi Sport gedacht? Oder?
Nein. Verkehr und Mobilität. Sport wäre auch gut, aber es ist Verkehr, also Mobilität gemeint. Aber mit diesen vier Funktionen Daseinsgrundfunktionen sind ja auch schon mal bei uns aufgetaucht, ne, sind noch ein paar mehr. Fand man, würde man die Funktionen einer Stadt oder der damaligen Stadt sehr systematisch abbilden.
Es klingt jetzt für mich so ein kleines bisschen an hier Howard, Gartenstadt, was wir in der letzten Stadtdingensfolge hatten hier, ne? Der hat ja auch eigentlich gesagt, so getrennte Einheiten mit Grünflächen durchzogen. Das war zumindest so, also zumindest so als Gegenbewegung zu der Stadt aus der Industrialisierung. Habe ich das noch so richtig?
Ja, wir sehen schon, also es ist nicht die Gartenstadt, die war schon ein bisschen anders, aber die Grundidee dieser Entflechtung, die war offensichtlich sehr zeitgemäß. Da waren Howard und Le Corbusier nicht die einzigen, die sich da irgendwie drum gekümmert haben. Man wollte vor allen Dingen Wohnen und Arbeiten trennen. Das war ja in der Industriestadt oder in der Stadt der Industrialisierung sehr eng miteinander verflochten. Die waren dunkel, ne, wenig durchlüftet. Und das wollte man irgendwie ändern. Aber so ganz weit auseinander konnte man es auch nicht machen. ÖPNV, Automobil, irgendwie gab es noch nicht so richtig. Man musste ja auch zur Arbeit kommen. Und was Le Corbusier auch klar war, was ja Howard irgendwie anders in seinem Geist hatte, dass man auch die bestehende Städte transformieren musste. Und Howard ging da ja von einer Neuplanung aus. Und deshalb hat die Charta im Prinzip auch die Städte analysiert oder dieser Entstehungsprozess, im Entstehungsprozess der Charta sind die bestehenden Städte analysiert worden und daraus sind dann diese Forderungen, diese Leitsätze abgeleitet worden.
Okay, wie sollte denn jetzt so diese moderne Stadt aussehen oder die Stadt der Moderne? Das klingt so...
Wow. Ja, genau, das sollte genau so klingen. Also wir haben eine Innenstadt mit Verwaltung, Handel, Banken und Einkaufsmöglichkeiten und auch kulturellen Einrichtungen. Drumherum gab es einen Gürtel um diese Innenstadt, voneinander getrennten Bereichen Industrie, Gewerbe und Wohnen. Und dann gab es in der Peripherie noch ja, so Satellitenstädte mit einer reinen Wohnfunktion, die in einen Grüngürtel eingebettet waren.
Oh, kommt uns ja ganz bekannt vor, ne? Zonen klingt jetzt aber ehrlich gesagt, der, also du merkst, ich habe aufgepasst, ne? Mhm. Chicagoer Schule klingelt da wieder direkt bei mir hier.
Jein, okay. Also die hatten Zonen auch. Aber da ging man ja aus, dass das so quasi natürliche oder vielleicht muss man sagen statusbedingte Bevölkerungsbewegungen waren, die das ergeben haben, diese Zonen. Bei Le Corbusier sollte man das schon planen und eben mit dieser funktionalen Trennung. Und funktionale Trennung ist tatsächlich der zentrale Begriff, der auf diese Charta von Athen zurückgeht.
Ja, muss ich sagen, irgendwie sehe ich da schon wirklich die Struktur auch unserer heutigen Städte drin, ne? Also Stadtzentrum hier, in dem es alles gibt, außenrum wird gewohnt und Industrie gemacht und so weiter.
Also die Charta von Athen hat tatsächlich, ich sag mal, das Nachkriegsdeutschland und die Städte des Nachkriegsdeutschlands ganz massiv geprägt, zumindest in der Bundesrepublik. In der DDR hat man die Charta wirklich nur ganz, ganz, ganz am Anfang irgendwie noch auf dem Schirm gehabt. Danach wurde die Struktur schon deutlich anders, auch wenn es immer wieder Parallelen gab.
Lass mich raten, du hast eben gesagt, das ist ja Kongress nicht in Moskau, also die DDR bekannte sich dann quasi zur sozialistischen Stadt.
Genau, erst zur stalinistischen und als es den dann nicht mehr gab, zur sozialistischen. Aber lass uns zunächst mal bei der BRD bleiben. Mhm. Zur DDR kommen wir zum Schluss nochmal. Nach dem Zweiten Weltkrieg sah man ja auch eine große Chance, ne? Also es gab viel Zerstörung und da wäre ja die Möglichkeit gewesen, die Städte quasi neu aufzubauen und nach dieser neuen Struktur aufzubauen. Denn da hätte man ja tatsächlich gut planen können.
Große Freiflächen, ne? Wenn man den ganzen schon aufgeräumt hat. Ne? Okay, aber ich sehe schon hätte.
Ja, hätte, Fahrradkette. Man brauchte halt schnell viel Wohnraum und es kamen relativ viele Geflüchtete sehr schnell zurück. Ich habe die Zahlen aus Köln nicht mehr ganz im Kopf und ich habe sie auch nicht mehr gefunden, aber ich glaube, am Kriegsende gab es 50.000 Menschen noch in Köln von einer Stadt von über 500.000 Einwohnern vor dem Krieg. Und das war ein Dreiviertel oder ein Jahr später, waren es schon über 300.000, ich glaube fast 500.000, die wieder zurückkamen. Also innerhalb eines Jahres war quasi die zehnfache Anzahl der Menschen wieder da und die brauchten eben alle Wohnraum. Und da war es natürlich einfacher, die Stadt erstmal wieder nach dem historischen Vorbild aufzubauen, auch weil man nicht wusste, gibt es die Menschen eigentlich noch, denen die Grundstücke gehören, kommen die zurück, kommen die nicht zurück. Deswegen hat man eigentlich wieder nach historischem Vorbild aufgebaut erstmal.
Das heißt also erstmal nichts mit Charta und Funktionstrennung und so.
Ja, doch schon. Die Städte waren ja noch nicht so groß wie heute. Ne? Man hat dann den Innenstadtbereich in vielen Teilen wieder historisch aufgebaut. Aber so ab den 1950er Jahren gab es dann in den Randbereichen auch ja, eine neue Art der Wohnbebauung. Und die war geplant, und zwar nach dem Leitbild der gegliederten und aufgelockerten Stadt.
Ah, ein Leitbild. Jetzt fühle ich mich direkt wieder hier so in der Humangeografie. Klingt jetzt so richtig schön idyllisch nach luftiger Siedlung mit Struktur und Ordnung. Ne? Saubere, muffige 50er Jahre.
Ja, sauber, muffig, im Gegensatz zur Stadt der Industrialisierung, okay, ja, halt nicht. Ja. Aber gegliedert, also nach Funktionen getrennt, da ist diese Funktionstrennung, aufgelockert als Gegenentwurf zur Stadt der Industrialisierung. Aufgelockert heißt auch, dass wir architektonisch nicht mehr so eine Blockrandbebauung haben, wie man das, ne, aus den Mietskasernen der Industrialisierung kennt, hier aus unseren gründerzeitlichen Stadtvierteln noch, wo quasi das Haus direkt an der Straße steht, sondern man hat die Häuser quasi im rechten Winkel zur Straße gebaut und dazwischen, zwischen diesen Bauriegeln, dann auch immer Grünflächen gehabt. Wenn man sowas sehen will, muss man meistens in Bereiche gehen, wo wir genossenschaftlichen Wohnungsbau heute noch haben, aus dieser Zeit der 1950er Jahre. Denn hier in Köln ist das meistens der Stadtrand und auch der Kölner Südwesten. Da gibt es relativ viel genossenschaftlichen Wohnungsbau. Und da sieht man diese Strukturen heute tatsächlich noch.
Okay, wenn ich jetzt aber Funktionen trenne, dann bekomme ich doch sicherlich auch das ein oder andere Problem, zum Beispiel beim Verkehr. Weil die Leute müssen ja, ne, von Funktion, also von Wohnen zum Arbeiten kommen.
Genau. Und das war tatsächlich eins der wesentlichen und eins, ja, der großen Probleme. Es gab insgesamt drei. Das erste war, dass man relativ viel Fläche brauchte. Vielleicht nicht verbrauchte, die Fläche bleibt ja da, aber sie wurde halt neu bebaut. Und wenn ich eine Stadt locker bebaue, dann brauche ich eben einfach mehr Fläche, als wenn ich irgendwie was kompakt baue, wenn ich die gleiche Anzahl an Menschen unterbringen will. Mhm. Dann die funktionale Trennung, das hast du schon richtig gesagt, führt zu einem Verkehrsaufkommen. Ich muss auf einmal zwischen meiner Wohn- und meiner Arbeitsstätte pendeln. Ich muss zur Versorgung pendeln, weil diese Wohnbereiche dann auch nicht unbedingt immer mit Versorgungsfunktionen zum Einkaufen zum Beispiel ausgestattet waren. Und das Dritte war, dadurch, dass es keine Funktionstrennung mehr gab, entstand tatsächlich reine Schlafstätte. Ich meine, Le Corbusier hat das ja mit seinen Satellitenstädten schon auch so im Kopf gehabt. Aber da stellte man fest, dass das irgendwie auch nicht so richtig war. Also nur wohnen und langweilig, irgendwie auch blöd, die Innenstädte verödeten, weil da niemand mehr wohnte. Es war quasi nur noch während der Geschäftsöffnungszeiten. Leben in den Innenstädten und andersrum, wenn die Leute arbeiten waren, war halt in den Wohnbereichen nichts mehr los. Und deswegen folgte diesem Konzept das Konzept, das Leitbild der Urbanität durch Dichte.
Ja, das waren immer die Mottos von den Geofachschaftspartys früher.
Oh, Scheibenkleister.
Ja, also jetzt mal wieder ihr Content, Leitbilder bezogen. Leitbilder, sorry. Das heißt also wieder zurück zur Blockrandbebauung.
Nee, zur Großwohnsiedlung.
Ah, große Hochhaussiedlungen weit draußen auf der grünen Wiese.
Genau. Ne, das war natürlich so der Gegenentwurf zur Flächenbeanspruchung. Habe ich halt dann in die Höhe gebaut. Die Städte wuchsen tatsächlich über ihre Stadtgrenzen hinaus. Also, ne, diese Suburbanisierung, der Begriff, den es ja gibt, der entstand tatsächlich auch dadurch, dass die Städte eben einfach immer weiter in das Umland wuchsen durch die große Beanspruchung. Und die Gegenentwicklung war dann, okay, dann bauen wir halt so Großwohnsiedlungen am Stadtrand, dann halten wir die Menschen in den Stadtgrenzen. Ist ja auch gut für die Steuereinnahmen, die man am Wohnort entrichtet. Und dann ziehen die halt nicht ins Umland.
Boah, es erscheint mir jetzt aber nicht besonders attraktiv, muss ich sagen, wenn ich so auch in die Großwohnsiedlungen hier in Köln und Umgebung denke.
Ja, die haben ein sehr schlechtes Image. Allerdings war die Alternative ja ein ausgebombtes gründerzeitliches Altstadtquartier mit Kohleofen und WC auf dem Zwischengeschoss, also im Hausflur. Da ist so eine Neubauwohnung im 13. Stock mit Zentralheizung und Bad vielleicht doch irgendwie eine attraktive Alternative.
Ja, okay, okay. Mhm.
Gleichzeitig waren in diesen Siedlungen auch die Funktionen voneinander getrennt, also jetzt nicht gesamtstädtisch, sondern auch in diesen Siedlungen. Die waren gut angebunden, das Auto war ja im Kommen, ne? Wer was auf sich hielt, hatte auf einmal ein Auto. In den 60er Jahren, als dieses Leitbild dann vor allen Dingen in seiner Blüte stand. Und deswegen baute man Stadtautobahnen, Schnellstraßen, ne? Um quasi den Stadtkern mit diesen Peripherien zu verbinden. Und das Ganze wurde eben halt autogerecht gebaut. Ne, sehen wir heute in Köln auch noch die Nord-Süd-Fahrt, eine breite Verkehrsschneise, die sich da mitten durch die Innenstadt drängt. Die Stadtautobahn im Grüngürtel im Inneren haben wir ja Gott sei Dank nicht gekriegt, weil die Stadt Köln kein Geld mehr hatte. Da kann man heute noch grillen und zwar nicht unter einer Autobahnbrücke. Und der Verkehr wurde in diesen Großwohnsiedlungen tatsächlich auch unterirdisch geführt. Also ich war mal in München, glaube, das habe ich schon mal erzählt, im Olympischen Dorf, im ehemaligen, da ist es auch so eine Großwohnsiedlung und da fährt man quasi mit dem Auto unten rein in eine Tiefgarage und fährt dann mit dem Fahrstuhl in seine Wohnung. Und es gab auch oft Einkaufszentren. Also wenn wir an Korweiler denken, ne, gibt es ein großes Einkaufszentrum.
Ja, stimmt, okay, ja.
So, dass man quasi diese Funktionen alle hatte.
Ja, okay, ich gebe jetzt zu, das klingt jetzt nicht so schlecht, wie wenn man direkt so daran denkt. Aber warum haben denn Großwohnsiedlungen so einen schlechten Ruf dann, ne?
Ja, weil sie doch am Idealbild der Menschen vorbeigingen. Denn wer irgendwie Geld hatte, der zog doch ins Umland. Denn der Traum vom Eigenheim im Grünen mit Garten und so war eben schon da. Also man wollte nicht nur das Auto, sondern auch dieses Häuschen im Grünen. Und da war die Großwohnsiedlung eben der Entwurf, den man eigentlich nicht wollte. Und diese Großwohnsiedlung stand zum Teil sehr lange leer oder sagen wir mal, wurden nicht so gut angenommen. Und dann haben die Städte eins gemacht. Sie haben Menschen da reingesteckt, die Wohnungen dringend brauchten. Ne, der Wohnberechtigungsschein, also Sozialhilfeempfänger damals, die wurden dann quasi in diese Großwohnsiedlungen einquartiert. Und das bedeutet natürlich, naja, dass wir ein sehr einheitliches Milieu hatten. Geplant war eine soziale Mischung. Und dadurch, dass man eben die sozial Schwachen in diese Siedlungen abgeschoben hat, in Anführungszeichen, entstand dann da eher ein sozial schwaches Milieu.
Also, dass man gefühlt nur noch mit so einem Wohnberechtigungsschein da überhaupt eine Wohnung bekommen hat oder wohnen wollte. Und ist das so ein allmählicher Prozess gewesen oder ist das relativ schnell oder unterschiedlich wahrscheinlich gescheitert?
Ja, das ging schon relativ schnell. Man sprach dann ja auch ne, von sozialen Brennpunkten, was man heute nicht mehr tut, in den 1990er Jahren. Das war tatsächlich ein hausgemachtes Problem. Einerseits wollten die Menschen da eigentlich nicht so gerne wohnen und dann hat man die hingeschickt, die ohnehin sich nicht aussuchen konnten, wo sie wohnen wollten. Und damit hat man sich natürlich eine ganze Reihe von Problemen geschaffen. Wobei man sagen muss, dass die Innenansicht immer besser war als die Außenansicht. Also wenn man die Leute gefragt hat, die da gewohnt haben, dann fanden die das immer ganz okay. Aber die Aussicht oder die Ansicht von außen war immer eine, da will man nicht wohnen.
Nämlich auch so war. Leute, die ich da kenne, die wohnen eigentlich alle gerne. Das ist
genau. Und die Städte hatten im Prinzip die Großwohnsiedlungen, da wollten keiner wohnen. Dann hatten sie gründerzeitliche Quartiere, die wollte keiner wohnen. Oder da wollte niemand wohnen. Gliederte und aufgelockerte Stadt ging auch nicht. Und was machst du dann?
Ja, ich würde sagen, sanieren, ne?
Genau, du sanierst.
Waren die Städte damals reicher als heute? Weil ich denke, so Stadtsanierung ist in Köln, also ist halt ein Witz, ne? Es ist
sie waren nicht reicher.
Okay.
Und deshalb hat der Bund das in die Hand genommen. Es gab 1971 das Städtebauförderungsgesetz. Und das war im Prinzip so ein Paradigmenwechsel. Für die autogerechte Innenstadt wurde relativ viel abgerissen innerstädtisch.
Klar, statt Autobahn, ne, die großen Schneisen, wie du sagst hier, Nord-Südfahrt oder Zizilienstraße, das sind ja, ich weiß nicht, 80 Meter breite Geschichten, ne? Also wir brauchen Platz, ja.
Und jetzt nicht wirklich Prachtboulevards.
Nee.
Es sei denn, man ist Autofetischist.
Das ist nicht gerade die Kö, muss man sagen.
Nee, genau. Und in dem Städtebauförderungsgesetz wurde festgeschrieben, dass man diese Flächensanierung eigentlich nicht mehr machen soll, sondern ne, nicht großflächig abreißt, sondern die oberste Prämisse war, wir sanieren die einzelnen Objekte, vielleicht ganze Quartiere. Und da gab es dann als Anreiz eben ordentlich Fördermittel.
Ja, und genau deshalb ist das belgische Viertel in Köln heute so durchgentrifiziert.
Ja, du Schwarzmaler. aber ja, vermutlich in letzter Konsequenz schon. Allerdings sind in den 1970er und 80er Jahren auch die Zeiten der Bürgerinitiativen. Und diese Bürgerinitiativen wollten nicht gentrifizieren, sondern die wollten bezahlbaren Wohnraum. Mhm. Ne, und das innerstädtisch. Und die Zeit der zahlungskräftigen Bewohner, die das dann attraktiv fanden, die kam dann quasi danach, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Aber dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht.
Ja, stimmt, genau. Aber apropos 90er Jahre hier, der ein oder andere kennt es vielleicht noch, ne? Wiedervereinigung, wie sah es denn aus im Osten? Im Osten, in der ehemaligen DDR, ja.
Deine Assoziationsketten sind sagenhaft. Also gut, Sprung zurück in die Nachkriegszeit, 1945. War noch vieles ähnlich. Wiederaufbaupläne, zum Beispiel in Berlin gab es noch welche, die wirklich so nach der Charta von Athen auch noch im Geiste waren. Doch dann wird es eben politisch. Und ab 1950, Gründung der DDR 1949.
Ja.
Und ab 1950 wurde es dann mit 16 Leitsätzen des Städtebaus sehr politisch.
Es klingt jetzt aber schon wieder mit Leitsätzen hier wieder nach Thesen und Charta von Athen und so weiter.
Ja,
sehr ideologisch aufgeladen auf jeden Fall.
Genau, aber anders ideologisch aufgeladen.
Manifest.
Denn, Genau, der Wiederaufbau im Osten sollte eben die Gesellschaft widerspiegeln und das Ganze eben nach dem Vorbild der Sowjetunion. Und daher wurde erst im Stile des sozialistischen Klassizismus gebaut.
Ja, ein neuer Mensch und so weiter, ne? Weil Klassizismus ist ja eigentlich auch schon wieder so eine Rückbesinnung auf antike römische Elemente, ne?
Genau, und die Gebäude waren auch so groß, repräsentativ und mit ganz vielen Säulen und Türmchen und verziert. Mancher spricht da auch vom Zuckerbäckerstil, weil die Häuser eben aussahen wie verzierte Torten.
Boah, das klingt jetzt echt aufwendig, üppig und teuer für ein System, wo alle gleich sein sollten, ne? Aber ich finde, jede osteuropäische Hauptstadt hat so ein klassisches Stalin-Gebäude halt, genau mit diesen Türmchen und sowas. Oder
genau.
Ist das auch Warschauer Allee oder so in Berlin? Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, ich kenne das jeder.
In Berlin ist eine die Stalin-Allee, später Karl-Marx-Allee. Man hat das nur 5 Jahre durchgehalten mit diesem ganzen Zuckerbäcker-Stil, denn das war schon teuer, das war langsam, das war aufwendig. Und ab 1950 wurde man dann deutlich funktionaler und rationaler. Statt dieser Prestige, die prestigeträchtigen Arbeiterpaläste, möchte ich das mal nennen, und so monumentalen Aufmarschachsen und so wie eben die Karl-Marx-Allee, die wurde anfangs noch so aufgebaut, aber dann ging man halt in die industrielle Serienproduktion von Wohngebäuden, denn auch in der DDR musste man dringend billigen Wohnraum schaffen und naja, dann galt eben das Leitbild der sozialistischen Stadt.
Und somit, lass mich raten, ist das die Geburtsstunde der Platte.
Yes! Besonders an den Stadträndern entstanden riesige Plattenbauviertel, die schnell und preisgünstig ja, den akuten Wohnungsmangel beheben sollten, was sie auch getan haben tatsächlich. Mhm. In den 60er Jahren hatte man da viele der Kriegsschäden schon behoben. Wenn man so hier in die Kölner Innenstadt guckt, da waren zum Teil die Keller noch mit Schutt voll in den Innenstädten in den 60er Jahren. Aber bauen, Neubauen war eben besser und schneller als sanieren. Der Grundsatz war schon immer, neu ist besser. Vor allen Dingen, weil man gleichzeitig natürlich irgendwie das Privateigentum abgeschafft hat in weiten Teilen und damit auch viel mehr Planungsmöglichkeiten hatte.
Klar, dann kriegt man auch die Grundstücke schnell zusammen, ne? Und hat auf einmal Platz, den man einheitlich bebauen kann wahrscheinlich.
Genau, und trotzdem war das irgendwie großzügig. Also ich selber war nach der Wende in Halle-Neustadt, also eine riesen Plattenbausiedlung. Und da gab es immer Freiflächen zwischen diesen riesen Hochhäusern und Alleen und breite Straßen und das sollte eben auch die Macht demonstrieren.
Ja, mehr Gesellschaft als Individuum, ne?
Genau. Und das Stadtbild wurde dann auch in der Regel beherrscht von, also das Innerstädtische vor allen Dingen, von diesen breiten Straßen und immer noch von irgendeinem hohen Gebäude, einem Turm zum Beispiel.
Ja, der Alex lässt grüßen, ne?
In Berlin. Genau, 1968 fertiggestellt. Und in den 60er Jahren gibt es wirklich eine ganze Reihe von Städten, die solche Hochhäuser bekommen haben in dieser Zeit. Und die den Städten dann quasi so das sozialistische Gesicht gegeben haben. In den DDR-Städten wurden tatsächlich die Altbauten größtenteils abgerissen oder zumindest auch nicht saniert. Wie gesagt, neu ist besser und hilft eben auch bei der Überwindung des Kapitalismus und repräsentierte im Baustil dann den sozialistischen Realismus.
Mhm. Und dazu gehörten höhere Türme, die auf jeden Fall auch höher sein mussten als alte Kirchtürme, ne? Wahrscheinlich.
Auf jeden Fall. Man nennt das irgendwie Dominanten. Es gab auch zahlreiche, wie gesagt, neue Gebäude für Freizeit, Kultur und Konsum. Und da sind wir dann gar nicht mehr so weit weg. Der Stil war zwar sachlich und schlicht und alles irgendwie so technisch modern für die damalige Zeit. Also eigentlich gar nicht so anders als in der BRD. Wobei es tatsächlich in den ostdeutschen Städten immer schon noch eine größere Wohnfunktion innerstädtisch gab, als das bei uns der Fall war. Ne? Mhm. Bei uns war eben der Markt. Das heißt, die Preise in den Innenstädten schossen nach oben und das war eben in der DDR nicht so. Deswegen konnte man da auch in den Innenstädten noch wohnen.
Galt denn in der DDR quasi eigentlich immer neu ist besser? Also
ja, sehr lange. In den 80ern hat man sich dann irgendwie doch so ein bisschen auf die Altstädte besonnen, auf das Heimelige. Und man hat auch ein paar Sachen rekonstruiert. Eins so der prominenten Beispiele ist das Nikolaiviertel in Berlin, das irgendwie 1987 fertig saniert das war.
Hinterm Alex quasi direkt da, hinterm Roten Rathaus.
Ja, drin, genau.
Das ist echt ja ganz hübsch auch so.
Genau, das ist ganz hübsch. Ich musste mir das schon im Leistungskurs in den 90er Jahren angucken.
Ach, krass.
Da war das gerade fertig. Und
ist das gleich wie in Frankfurt jetzt vor 5 oder 10 Jahren, ne? Quasi auch, wo man Teile der Altstadt saniert hat oder wieder aufgebaut hat.
Genau, wobei in der DDR haben die das auch mit der Platte gemacht. Also die hatten quasi Fertigteile, die die dann davor gesetzt haben.
Ach krass.
Also es war total abstrus. Gut, die Kölner Altstadt, ne, ist jetzt auch nicht mehr das, was sie mal war. Also die ist auch alles andere als alt, weil die ja nach dem Krieg zu 90% zerstört war. Aber da hat man wirklich quasi mit Plattenbau, oder großen Teilen auch, mit Plattenbau quasi dieses historische Gewand wiederhergestellt. Das ist was, was ich mir irgendwie aus meinem Leistungskurs noch gemerkt habe, weil ich das total abstrus fand.
Ja.
Also wie gesagt, die Kölner Altstadt war jetzt auch nicht toll, aber das Nikolaiviertel ist tatsächlich schon sehr speziell. Letztlich galt im Osten dann doch, neu ist besser. Und es gab eben auch keine Suburbanisierung, weil es eben dieses Privateigentum nicht so gab wie bei uns.
Ja, stimmt, kein Speckgürtel, ne? Kein kapitalistisches Haus im Grün, das ist ja quasi hier Bourgeoisie, Klassenfeind, ne? Und passt nicht so richtig dann, ne?
Genau, und deswegen wurde eben auch in den Städten gewohnt und das war, wie gesagt, anders als in der BRD.
Und nach der Wende dann? Wurde so nachgeholt quasi alles auf einmal, oder?
Da brachten Helmut Kohl die westdeutschen Städte quasi, ne, die blühenden Landschaften in Form von dem westdeutschen Stadtmodell.
Blühende Landschaften.
In die DDR, ja.
Ja, und dann kommt der Besser-Wessi und macht alles neu und schön und bunt. Oder?
Im Prinzip schon. Also man, diese Wohnfunktion in den Städten, die wir uns heute wünschen, die hätte man sicherlich irgendwie auch aus den Städten der DDR übernehmen können. Aber das ist jetzt nochmal eine andere Sache, wie sich diese Städte da dann weiterentwickelt haben. Vielleicht doch noch für eine weitere Folge.
Ja, okay, das klingt doch gut. Ja, Holger, dann muss ich sagen, hast du die 100 Jahre noch nicht ganz voll gemacht, oder?
Ja. Scheitern ist nur die Gelegenheit, intelligenter von vorne anzufangen.
Wow. Henry Ford, also irgendwas Kapitalistisches hier?
Ja, selbstverständlich. Ja. Das ist doch der richtige Abschluss für diese Folge. Und damit sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, weitere Infos gibt es natürlich in den Shownotes.
Bis zum nächsten Mal.